Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und die NBA-Saison läuft jetzt seit genau einer Woche, seit 7 Tagen. Und es wird höchste Zeit, dass diese Woche auch ein neuer Pod aufgenommen wird. Und das ist jetzt der mit Arne Brandt zusammen. Hey Arne.
Hey Jonathan, hi Leute.
Ja, unsere letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen was her. Das war letzten Mittwoch, jetzt ist Dienstagmittag. Da stand ich noch vorm Flughafen Faro an der Algarve in Südportugal und habe geschwitzt in meinem Van. Wir mussten ständig die Aufnahme unterbrechen, weil Flugzeuge vorbei gedüst sind, gestartet sind, gelandet sind. War nicht ganz so einfach, die Internetverbindung war besser als in der vorigen Aufnahme. Aber heute ist wieder alles ein bisschen normaler. Ich bin seit heute Morgen um 3:30 endlich in Berlin angekommen. Habe jetzt hier nur einen kurzen Boxenstopp. Ich muss morgen früh schon wieder weiter zu meiner Schwester nach Leipzig und dann auch wieder zurück nach Stuttgart, wo ich jetzt auf dem Hinweg hier hoch nach Berlin zurück auch einen kurzen, wirklich Boxenstopp einlegen musste, denn die Kupplung war kaputt gegangen. Noch in Südspanien, in Andalusien. Ich bin über 2000 Kilometer mit einer kaputten Kupplung gefahren. War nicht so angenehm. Habe mich dann die meiste Zeit auch auf der Autobahn aufgehalten im 6. Gang. Da war das kein Problem. Aber immer, wenn man irgendwie anhalten musste, irgendwo runterschalten musste oder wieder hochschalten, war dann nicht so einfach. Und mein Vater war dann so nett, am Sonntagabend und Montagmorgen da mal kurz die Kupplung auszutauschen. Und dann konnte es auch endlich weitergehen, die letzten 650 Kilometer bis nach Berlin dann am Montagabend. Dadurch musste dann auch der erste Montagabend-Livestream von Triple Threat mit André Vogt und Julius Schubert leider verschoben werden. Gibt es jetzt erst am Mittwochabend um 20 Uhr ausnahmsweise. Es ist meine Schuld, beziehungsweise indirekt meine Schuld. Ich konnte nichts dafür, dass die Kupplung irgendwann durch ist. Es ist ein Verschleißteil. Dumm gelaufen. Und dazu kam dann halt auch noch, dass ich so oder so schon nicht viel von der NBA hatte sehen können nach der echten Opening Night, wie ich es letzte Woche hier genannt hatte. Also wir hatten ja noch einen Pod aufgenommen zu Warriors, Lakers und Nets, Bucks. Jeweils hatten wir hier besprochen im Pod. Danach in der folgenden Nacht. Ich hatte übrigens gesagt, dass dann alle restlichen 26 Teams spielen. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich mir den Spielplan nochmal genau angeschaut habe, dass es gar nicht der Fall war. Es gab ja ein paar Teams, die erst am Donnerstag dann gespielt haben. Die Mavs, die Hawks, die Clippers auf jeden Fall. Ja, aber die meisten haben dann am Mittwoch gespielt. Da habe ich dann auch noch Live-Spiele geschaut, aber auch nur so ein bisschen nebenher, weil ich da noch am Pottschneiden war von uns beiden, den noch rausgehauen habe. Ja, dann am Wochenende hatte ich nicht die Gelegenheit, so super viel zu schauen und habe das dann erst die letzten beiden Tage so ein bisschen nachholen können. Und jetzt bin ich so halbwegs auf der Höhe. Ich habe schon viele geile Sachen gesehen, geile Spiele gesehen, mir teilweise auch dann viertes Viertel angeschaut oder Overtime. Natürlich auch ein paar Highlights. Aber ich fühle mich gewappnet und habe mega Bock hier jetzt auf die heutige Folge. Arne, wie geht's dir denn? Wie war deine letzte Woche? Ich hoffe, ein bisschen stressfreier. Du bist keine 3000 Kilometer durch Europa gefahren, nehme ich mal an. Hast dich in Berlin aufgehalten und richtig viel Basketball geschaut, oder?
Ja, genau. Also mir geht's gut. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück in Berlin. Schön, dass du auch einen Vater hast, der einfach deinen Wagen mal kurz reparieren kann. Das ist auch ziemlich cool.
Es ist ja eigentlich, also Full Disclosure, ist ja eigentlich sein Fahrzeug. Also ich habe ihn angerufen, so, ja, hey, Vater, tut mir leid, aber hier, Kupplung ist irgendwie im Eimer. Und er so, wundert ihn nicht, hatte sich schon so ein bisschen angekündigt. Und dann hat er gemeint, ja, dann fahr bitte mal über Stuttgart, dann repariere ich das kurz. Wäre cool, wenn du damit nicht noch nach Berlin fährst, also durch den Stadtverkehr und so. Und dann, ja, haben wir das halt so irgendwie geregelt. Aber ja, es ist natürlich cool. Also der war dann da auch schon total ready. Ich kam halt echt irgendwie in den Hof gefahren. Also der hatte auch eine Werkstatt auf seinem Betriebsgelände. Und er ist ja direkt in die Grube gesprungen, hat das Ding auseinandergebaut. Und am nächsten Tag konnte ich weiterfahren. Das ist schon sehr, sehr nice. Das stimmt ja.
Richtig nice. Ja, also bei mir waren ja die Kinder ein bisschen krank und konnten nicht in die Kita. Das war schon auch ein bisschen stressig für mich. Aber ich habe es trotzdem geschafft, mir richtig viel reinzuziehen. Ich kann da jetzt ja auch so ein bisschen anders argumentieren, ne? Es ist jetzt halt ein Job.
Ja,
das ist
Mann,
schon geil.
Das kenne ich.
Das ist schon echt cool. Und dann habe ich auch gleich die Zeit genutzt, die ich hatte, mir auch ein paar Nächte echt um die Ohren gehauen, spät ins Bett, früh aufgestanden und mir einfach noch Games gegeben. Und ich habe jetzt schon von jedem Team der Liga was gesehen. Ich habe vorhin mal durchgezählt, ich habe schon von der Hälfte der Liga von 15 Teams mindestens ein Spiel komplett gesehen.
Nice.
Und fühle mich auch schon richtig gut gewappnet, jetzt ordentlich was Gutes zu erzählen heute.
Ja, sehr fett. Also, was wir heute machen wollen, ist erstmal über unsere League Pass Teams sprechen. Jeder hat sich eine Top 5 überlegt. Teams, die wir gerne im League Pass verfolgen, wo wir im Zweifel uns die Spiele reinziehen, wenn wir uns den Spielplan anschauen, wo wir richtig Bock drauf haben. Und Dann davon ab auch noch die Top 5 Spieler, die wir uns im League Pass gerne reinziehen. Also vielleicht dann eher Teams, die wir uns normalerweise nicht anschauen würden, aber wegen diesem einen Spieler schalten wir dann doch eben vermehrt ein. Also wir beide, du hast ja gerade schon gesagt, du hast schon von 15 Teams ein ganzes Spiel gesehen. Wir verfolgen natürlich die gesamte Liga, ich auch. Ich schaue von jedem Team Spiele an. Aber man hat natürlich schon so ein bisschen seine Präferenzen auf manche Teams oder Spieler hat man halt mehr Bock als auf andere. Das ist ja völlig natürlich aus verschiedensten Gründen, die wir dann hier nachher auch gerne darlegen würden. Inspiriert wurde das ein bisschen durch eine Frage, die letzte Woche für die Answering Machine kam. Das war ja der Zweiteiler, die letzten beiden Folgen hier mit Nico. Part 1 war noch für alle zugänglich, für jeden zu hören in allen Podcast-Feeds, öffentlich, völlig umsonst, denn da hatten wir zum Glück einen Sponsor drin. Und Teil 2 dann nur noch für die Supporter, die ist am Sonntagabend dann gedroppt. Und da kam eben auch die Frage, so was sind eure Top 5 League Pass Teams? Da habe ich gedacht, halt, das wollte ich eigentlich mit Arne so oder so besprechen, denn es ist sehr passend. Wir haben nämlich heute hier als Sponsor auch mal wieder die NBA höchst selbst drin. Da soll natürlich der League Pass, der Streaming-Service der NBA, angepriesen werden. Denn das ist der einzige Ort, wo ihr alle Spiele sehen könnt, wo ihr dann auch wirklich jedes NBA-Team zum League Pass-Team machen könnt, wenn ihr nicht gerade nur den Team Pass nehmt. Das gibt's natürlich auch, wenn ihr sowieso Hardcore-Fan einer Franchise seid. Ihr wollt einfach alle 82 Spiele dieses Teams sehen. Wollt ihr nichts verpassen, wollt das live schauen können, wollt das on demand schauen können, dann könnt ihr euch einen Teampass holen. Das ist die günstigste Variante für die gesamte Regular Season. Ansonsten seht ihr da ja auch alle Teams, denn in der NBA muss ja jedes Team gegen alle Teams ran. Mindestens zweimal gegen Teams derselben Conference, mindestens dreimal und gegen alle Teams derselben Division sogar viermal. Aber wenn ihr jederzeit jedes Spiel sehen wollt, dann müsst ihr euch den regulären League Pass holen und da könnt ihr dann auch alles sehen, entweder komplett live, on demand, das gesamte Spiel oder eben Highlights, Zusammenschnitte euch reinziehen, natürlich die tägliche Top 10 und so weiter. Und wenn ihr noch mehr wollt, wenn ihr wirklich alles haben wollt, was es im Bereich NBA zu sehen gibt, wenn ihr euch den Kommentar aussehen wollt, wenn ihr die ganze Zeit NBA TV laufen lassen wollt, wenn ihr euch die Finals der letzten 20 Jahre reinziehen wollt, wenn ihr jetzt schon Bock habt auf ein bisschen Finals-Flair, auch während der Regular Season, dann braucht ihr den League Pass Premium, den ich schon seit vielen, vielen Jahren habe. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht. Also ich habe mindestens seit 2008 schon den League Pass. Arne, wie lange hast du schon den League Pass? Weißt du das ungefähr?
Ja, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich die erste Playoff-Serie von Derrick Rose auf dem League Pass geguckt habe. Ich meine, das war vielleicht, ja genau, gegen Boston. Eine super Serie über 7 Spiele. Ja. Ich glaube, in der Serie gab es irgendwie 7 Overtimes.
Ja, das war krass.
Im ersten Spiel, glaube ich, gleich 3 Overtimes oder so. Und Rose hat auch im ersten Playoff-Spiel gleich, ich glaube, 36 Punkte gemacht. Rookie-Rekord aufgestellt fürs erste Playoff-Spiel.
2009 war das.
Genau, und das ist so, glaube ich, das erste Mal gewesen. Und ich weiß noch, dass da der League Pass teilweise noch so ein paar Ruckler hatte und so ein paar Macken. Weiß nicht, ob es in meinem Internet lag oder an dem League Pass. Aber da war es dann am Ende so, dritte Overtime und Ray Allen bekommt in der Ecke den Ball. Wenn er den trifft, gewinnen die Celtics. Bild weg. Und dann springt es wieder an und Ray Allen läuft schon mit ausgestreckten Armen wieder zurück und die Celtics haben gewonnen.
Ja, das war aber noch
mittlerweile
die...
läuft der League Pass perfekt.
Ja, das waren noch die frühen Tage des Streamings. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also da war das sogar immer noch ein Problem, wenn am Anfang der Saison gab es auch damals schon eine Woche umsonst den League Pass. Da war natürlich der Traffic auf den Servern dann höher als normalerweise. Und dann lief der League Pass schlechter. Und dann hat man immer so ein bisschen auf die geschimpft, die halt gerade für diese eine Woche den League Pass dann umsonst gucken. Weil da dann, ich weiß nicht, an wie vielfaches der Traffic dann auf den Servern, auf den Streams halt höher war. Und deswegen lief dann alles schlechter. Und da hat man sich dann als zahlender Kunde immer so ein bisschen über die aufgeregt, die für diese eine Woche gucken. Aber vielleicht kommt der eine oder andere ja auch auf den Geschmack. Und will dann für die ganze Saison dranbleiben, denn man kann jetzt auch wieder über meinen Link eine Woche lang den League Pass kostenlos austesten. Mein Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts, aber ich kann ihn hier auch mal raushauen, denn er ist eigentlich relativ leicht zu merken. Und zwar lautet der on.nba.com/jeden-tag. Ganz easy, onnba.com/jeden-tag. Und da könnt ihr erstmal eine Woche umsonst den League Pass komplett austesten und euch dann entscheiden, ob ihr den für die restliche Saison behalten wollt. Und dann werdet ihr erst zur Kasse gebeten. Und wenn ihr den League Pass jetzt eben noch nicht haben solltet, dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Wenn ihr das über meinen Link tut, dann freut es mich, denn dann hat auch jeden Tag NBA, dieser Podcast hier, ein bisschen was davon. Zumindest. Ihr könnt auch noch was davon haben, denn es wird noch mal ein Gewinnspiel geben. Das erste Gewinnspiel war ja in der Mavs-Preview hier angekündigt worden. Das ist auf Instagram dann durchgeführt worden. Da konnte man vor Start der Saison die Starting Five der Dallas Mavericks tippen. für das erste Spiel der Saison. Das haben auch relativ viele Leute gemacht. Bei vielen war es auch richtig, aber die Bedingung, um dann letztendlich auch im Lostopf zu landen, war eben nach dem Spiel nochmal seinen Kommentar zu kommentieren. Nach dem Motto, hey, ich hatte es richtig, damit ich das eben auch mitbekomme. Dann habe ich nochmal geschaut, ob das auch wirklich zutrifft und habe die Leute hier einen Lostopf reingeschmissen und habe die hier jetzt mit Nummern versehen. Und Arne, du bist jetzt die Glücksfee und sagst mir jetzt mal eine Nummer zwischen 1 und 6, denn die Chance ist tatsächlich 1 zu 6. Es waren nur 6 Leute, die es erstens richtig hatten und zweitens sich danach nochmal bei mir gemeldet haben, mich darauf hingewiesen haben und jetzt hier in diesem Lostopf gelandet sind. Also Chance 1 zu 6 auf ein Luka Doncic Jersey, gesponsert von der NBA. Ich zähle runter und dann sagst du mir die Zahl, ja?
Okay.
3, 2, 1.
Nummer 5.
Nummer 5 ist der Luke_Sport6796, so heißt er auf Instagram. Ich weiß nicht, ob er gerade zuhört, aber wenn ja, da würde ich jetzt freuen. Ansonsten schreibe ich ihm auch auf Instagram nachher gleich und frage nach seiner Adresse und nach seiner Größe und dann kriegt er das Luka Doncic Jersey zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank fürs Mitmachen an alle. Folgt mir gerne auf Instagram unter @jedentagNBA und seid gespannt aufs nächste Gewinnspiel.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Jonathan, bei der Playoff-Serie 2009 zwischen den Celtics und den Bulls war dieses 3-Overtime-Game nicht das Spiel 1, sondern das hatte eine Overtime und Derrick Rose hat 36 Punkte gemacht. Nice. Und Chicago hat das Spiel 105 zu 103 gewonnen.
Sehr schön. Ja, ey, also wie gesagt, League Pass, ich kann es nur empfehlen, weil woanders kann man die ganzen Spiele einfach nicht sehen. Und wir nutzen das Ding ausgiebigst und jeden Tag. Und jetzt sprechen wir natürlich auch über die Teams, die wir da primär uns anschauen. Also League Pass Teams hat ja jetzt keine offizielle Definition. In den USA ist halt eher so, da nennt man dann eigentlich nicht die Teams, die sowieso ständig im National TV laufen, weil dafür braucht man keinen League Pass. Ja, da muss man einfach nur den Fernseher anknipsen und dann sieht man da ständig die Lakers oder halt die ganzen Contender spielen. League Pass Teams sind zumindest dort eher die Teams, die halt wenig im National TV laufen, aber die trotzdem viele Leute sich anschauen wollen oder sich dann eben gerne anschauen, aus welchen Gründen auch immer. Hier in Deutschland ist ja ein bisschen anders, denn man braucht eben League Pass, um alles zu schauen, außer die paar Spiele, die eben bei verschiedenen Sportübertragungsanbietern doch mal auch zu sehen sind, aber im Free TV läuft ja keine NBA mehr. Erstmal nochmal neu. 3, 2, 1. Hier in Deutschland läuft es ja ein bisschen anders. Man muss so oder so zahlen, wenn man die NBA schauen will. Und wie gesagt, alle Teams gibt es sowieso nur beim League Pass. Und deswegen kann man hier theoretisch jedes Team nennen. Ich habe gesagt, wir beschränken es auf eine Top 5. Sonst wird es hier zu ausufernd. Arne, hast du es auch ungefähr so für dich definiert oder was ist für dich ein League Pass Team?
Ja, genau. League Pass Teams sind für mich die Teams, die, wenn ich den League Pass einschalte, die ich am liebsten sehen will, die ich mir anschaue, wenn sie laufen und anderen Teams vorziehe. Und ich habe 6 Teams ausgewählt, weil bei mir ist ja schon ziemlich klar, dass die Bulls da an erster Stelle kommen. Und deswegen habe ich dann einfach noch ein Team mit dazugenommen. Also ich habe dann die Bulls plus 5 andere.
Ja, ich habe Phoenix auch rausgelassen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ich schaue jedes Suns-Spiel. Also wenn nicht ganz, dann zumindest ein Teil davon. Jetzt zum Beispiel bei Nuggets Suns hatte ich nur Zeit, weil ich halt, wie gesagt, da jeden Tag on the road war. Und dann, wenn ich gerade nicht auf der Straße war, musste ich mich halt um viele andere Sachen kümmern. Ich habe ja auch mit Nico noch aufgenommen, von Spanien aus, diese Doppelfolge, musste die danach noch zusammenschneiden, raushauen und so weiter. Und dann gibt es einfach aktuell gerade sehr, sehr viel Organisatorisches auch noch zu tun. Und deswegen konnte ich nur die erste Halbzeit von Nuggets Suns schauen. Und da haben die Suns schon mit 15 oder so geführt. Und da habe ich gedacht, ja komm, das werden sie schon wohl nach Hause gefahren haben. Also ich hatte mich selbst nicht gespoilert. Nach dem Aufstehen live schauen konnte ich es nicht. Ich hatte nachts noch live irgendwas geguckt, bin dann pennen gegangen, weil das Spiel erst um 4 angefangen hat. Und dann checke ich die Ergebnisse und die Suns haben das noch irgendwie verkackt. Da kam ich dann bisher noch nicht dazu, die zweite Halbzeit zu schauen, zum Beispiel. Aber normalerweise sehe ich von jedem Suns-Spiel irgendwas und von den allermeisten dann auch das gesamte Spiel. Deswegen habe ich die jetzt hier auch rausgelassen und noch 5 andere Teams gefunden. Hast du die jetzt auch irgendwie in eine Reihenfolge gebracht, Arne?
Ja, ich habe die schon in eine Reihenfolge gebracht. Und okay. Ich habe die Bulls auf jeden Fall auch mit reingenommen, weil ich schon allen Leuten empfehlen würde, sich die Bulls anzusehen. Denn sie sind eins der spektakulärsten Teams und machen einfach total Spaß gerade. Die Defense ist super schön anzuschauen. Vor allem die Defense der Guards kann ich nur empfehlen, was man da alles lernen kann. Also Caruso und Ball machen das echt krass. Also ich glaube, viel besser kann man nicht verteidigen, als sie es jetzt in diesen ersten Spielen von den Guard-Positionen aus gemacht haben. Mm. Ja, sie sind halt auch 4-0 gestartet. Ne? Eins von 3 Teams der Liga, die noch kein Spiel verloren haben. Okay, es war nicht gegen die besten Teams.
Zum ersten Mal seit 25 Jahren sind die Chicago Bulls 4-0 in die Saison gestartet.
Ja.
Seit den Jordan Bulls, 96.
Und es ist der erste 4-Game-Winning-Streak von Zach LaVine in seiner gesamten Karriere.
Alter, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Wow.
Ja, das war jetzt schon in der Offseason immer so eine Statistik, die in Bulls-Kreisen sehr viel genannt wurde, weil er halt bei Team USA jetzt eben auch die Chance hatte, mal ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Aber seit dem College hat er nicht mehr viel hintereinander gewonnen.
Heftig.
Und jetzt gleich die ersten vier Spiele.
Ja, dann hau doch gerade mal raus. Also wir werden das jetzt so handhaben hier. Wir quatschen jetzt über unsere League Pass Teams und logischerweise haben wir dann auch schon einiges von denen gesehen. In der Regel bei mir, wie gesagt, ich konnte jetzt dadurch, dass ich keine Ahnung, 25 Stunden auf der Straße war. Von diesen 25 Stunden hätte ich normalerweise wahrscheinlich 20 Stunden NBA-Spiele geschaut. Das sind ja irgendwas zwischen 10 und 15 Spielen, je nachdem, ob man live schaut oder irgendwelche Wiederholungen, wo ich mir dann auch teilweise nur die All-Possession-Recaps reinziehe oder sowas. Also das fehlt mir jetzt halt gerade hier noch. Ich habe auch vor der Aufnahme zu dir gesagt, man hat auch so oder so immer so in der ersten Woche der Saison so ein bisschen FOMO, also dieses Fear of Missing Out, immer das Gefühl, man sieht zu wenig, man hat zu wenig gesehen. Man will am liebsten so von ungefähr jedem Team ein Spiel gesehen haben. Du hast jetzt bei der Hälfte der Liga geschafft. Bei mir, ich habe vielleicht von 10 verschiedenen Teams oder so, ja, wahrscheinlich auch eher 15, keine ganze Spiele. Also ich habe vielleicht von 20 Teams irgendwas gesehen und von 10 Teams ein ganzes Spiel oder irgendwie so. Aber ich hätte am liebsten halt dreimal so viel geschaut, Minimum. Also das lässt sich einfach nicht vermeiden zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Aber das, was wir jetzt halt schon mitbekommen haben, da kann man jetzt ja mal so einen ersten Eindruck raushauen. Natürlich riesen Disclaimer. Die Teams haben jetzt so 2, 3, 4 Spiele zu diesem Zeitpunkt der Saison gespielt. Und dann halt oft auch nur gegen 2, 3 verschiedene Gegner. Also mit Statistiken oder so muss man jetzt noch nicht großartig um die Ecke kommen. Das ist halt super, super small sample size. Und es ist ja auch kein Podcast, in dem ständig überreagiert werden soll. Aber es gibt Eindrücke, selbstverständlich. Wir haben was gesehen und das, was wir gesehen haben, das wollen wir jetzt hier auch im Pod unterbringen bei den jeweiligen Teams, bei unseren League Pass Teams, dann auch bei unseren League Pass Spielern vielleicht. Und dann im zweiten Teil werden wir noch über die Teams sprechen, wo wir schon was gesehen haben, die jetzt aber hier nicht in unserer League Pass Top 5 gelandet sind. Außerdem sprechen wir da noch kurz über die News, die es bei den Phoenix Suns jetzt noch nicht gab, sondern nur die Ankündigung, dass es dabei große News geben wird, dass Robert Sarver eventuell Probleme bekommen könnte. Ja, das ist ein sehr, sehr seltsames Thema. Da will ich gerne was zu sagen. Malcolm Brogdon und Valanciunas haben noch Veteran Extensions bekommen vorzeitig. Das haben wir letzte Woche hier noch nicht besprochen. Und ja, eventuell fällt uns dann noch irgendwas ein. Zurück zu Chicago. Sie hatten jetzt nicht den schwersten Spielplan bisher. Und auch letzte Nacht, ich habe mir das vierte Viertel gegen die Raptors zum Beispiel auch nochmal angeschaut. Da wurde es ja schon sehr, sehr knapp. Wie fühlst du dich als Fan der Bulls jetzt so aktuell? Also du bist offensichtlich hyped, das ist ja auch nachvollziehbar. Auf Twitter wurde jetzt ja auch schon diskutiert, so ja, wie gut sind die Bulls jetzt wirklich? Die sollen mal einen richtigen Gegner schlagen und vor allem halt jemanden, wo nicht der beste Spieler fehlt oder so. Also wie viel ist dieser 4-0-Start jetzt in Anbetracht der Gegner überhaupt wert? Sie haben die Pistons geschlagen, jetzt letzte Nacht die Raptors, zweimal die Pistons und die, was war das noch?
Die Pelicans.
Pelicans, genau, ja gut, Pelicans ohne Zion. Ja, von dem Spiel habe ich nichts gesehen. Erstes Spiel gegen die Pistons habe ich was gesehen, vom zweiten habe ich auch nichts gesehen und jetzt halt wie gesagt das vierte Viertel gegen die Raptors konnte ich auch sehen, aber du hast ja alle 4 Spiele von vorne bis hinten gesehen.
Ja genau, ich habe alle 4 gesehen. Erstmal im Großen und Ganzen, die Defense sah stärker aus als die Offense. Die Offense war schon teilweise ein bisschen schwierig. Vucevic und DeRozan haben ziemlich viele einfache Dinger nicht gemacht. Levine, der hat so Phasen, wo er total explodiert ist, scoringmäßig, aber auch viel, wo er einfach schwierige Würfe nimmt, die dann nicht so gut reingehen oder auch so ein bisschen abtaucht. Und Lonzo Ball, der hat schon auf jeden Fall so eine Connector-Rolle, hat auch gut getroffen und das Offensiv finde ich ziemlich gut gemacht. Also bei den 4 würde ich sagen, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und gerade bei Levine ist halt weiterhin zu sehen, dass die Schwächen, die ich in der Vergangenheit bei ihm gesehen habe, weswegen ich auch gesagt habe, dass es super wichtig ist, dass die Bulls DeRozan haben, immer noch zu sehen. Sein Dribbling ist einfach nicht so besonders tight. Er macht viele Turnover, er trifft viele schlechte Entscheidungen. Und Zach Levine ist halt offensiv so ein ganz besonderer Spieler, der ist fast nicht in der Lage, einfache Würfe einfach zu nehmen. Also im Moment finde ich, er trifft seine schweren Dinger. Er hat bisher auch echt gut gespielt. 50% Field Goal, 45% Dreier getroffen. Aber es ist so das Gefühl, alles muss schwer sein, ansonsten nimmt er die Würfe teilweise auch gar nicht. Also einfach Ball in den Post zu Vucevic, Vucevic wird gedoppelt, passt den Ball zu Levine an die Dreierlinie, der ist völlig frei. Und dann nimmt er den aber oft nicht einfach und schießt die Dinger nicht einfach rein. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben bei ihm. Und was jetzt im letzten Spiel zum ersten Mal gekommen ist gegen Toronto, war halt eine spannende Crunch-Time, wo das Team auch fast so ein bisschen wie ein Keks zerkrümelt ist.
Ja.
Also das war schon nah dran. Viele richtig dumme Turnover, ganz viele schlimme Aktionen von Vucevic, von Ball, ja, von Levine auch, der einfach den Ball sich ja beim durch die Beine dribbeln verliert und direkten Dunk. Also da waren ganz schlimme Turnover.
Also ganz kurz, darf ich kurz einhaken? Weil, wie gesagt, habe ich mir gerade erst angeschaut Und also da hat ja, also wenn die Bulls das verloren hätten, dann wäre das echt ein Team-Effort im negativen Sinne gewesen, weil da hat jeder mal was verkacken dürfen, so ungefähr. Also miese Turnover, komische Entscheidungen, schlechte Würfe genommen in Traffic dann am Ende. Caruso da zum Beispiel einmal, Levine hat den Turnover im Backcourt. Vucevic, Alter, also das, ich bin ja echt defensiv nicht so überzeugt von dem, aber der wurde ja zerstört von den Raptors und halt auch, also jetzt, also Siakam spielt nicht, auch hier wieder der beste Star, spielt noch nicht. Und also dann halt einmal von Achua, ja, macht einen Pumpfake. Vucevic geht zum Closeout, warum auch immer. Achua zieht einfach ihn vorbei. Easy 2 Points. Mhm. Dann im nächsten Angriff, Pick and Roll, Vucevic droppt, aber es macht gar keinen Unterschied. Es war, als wäre er nicht da gewesen. Achua springt einfach an ihm vorbei und slammt den Alley rein. Und dann haben sie halt auch immer wieder switchen müssen und dann musste er am Perimeter gegen, auch beim letzten Wurf, bei dem Dreier gegen Van Vliet zum Beispiel, dass Vucevic dann halt da am Perimeter Van Vliet verteidigen muss und bei dem Angriff davor, da ist halt Van Vliet dann einfach an ihm vorbeigegangen und so. Also Vucevic defensiv war einfach eine Katastrophe. Und dann hatte sich ja noch fast den Ball da klauen lassen von Dragic in Transition. Ja. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht der Einzige, der da fast noch verkackt hat. Aber das war schon sehr, sehr knapp gegen ein Raptors-Team, das interessant ist und jung ist und so. Aber die eigentlich ja qualitativ gerade nicht auf dem Level der Bulls sind.
Nee, die Bulls hatten die eigentlich im Griff, waren schon mit 20 Punkten weg. Dann hat die Bank ist ein bisschen verkackt. Und dadurch ist das Spiel einfach so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen für die Bulls. Und die sind dann echt einfach so ein bisschen zerfallen. Da konnte man aber richtig sehen, dass sie noch nicht so gut eingespielt sind. Mhm. Und dass manche Leute halt dann auch echt einfach nicht so richtig sicher waren. Also auch Lonzo Ball macht da diesen Einwurf auf Vucevic, wo direkt ein Dank für Scottie Barnes draus wird. Oder war es Anunoby? Also der wirft den Ball über Vucevic rüber, der seinen Gegenspieler vor sich gesealt hat. Also eigentlich muss man ihm den Ball nur in die Hand werfen, da kommt der Gegenspieler überhaupt nicht ran. Also ja, schon viele schlimme Turnover. Aber ich habe dann irgendwann so gedacht, okay, was passiert jetzt? Wer macht das jetzt? Und dann hat DeMar DeRozan den Ball in die Hand genommen und hat in der Crunch-Time ein ums andere Mal einfach seine Klasse gezeigt und hat 3 Jumper da in den letzten Minuten reingemacht. Genau, einfach sein Ding. Rücken zum Korb, Fadeaway drin. Und das war schon sehr, sehr bezeichnend, finde ich, weil ich habe ja schon bei der Preview gesagt und auch als wir darüber geredet haben, wie es vielleicht laufen könnte und warum DeMar DeRozan für die Bulls so wichtig ist. In der letzten Saison haben oft die Bulls solche Spiele verloren, weil sie halt genau so einen ruhigen Pol und so jemanden, der genau weiß, was er kann, wie DeMar DeRozan nicht hatten. Und LaVine ist einfach mit seinen Schwächen jemand, bei dem man immer Angst hat, dass er den Ball sich auf den Fuß dribbelt oder dass er ihn wegschmeißt oder dass der Wurf einfach zu schwer ist, den er nimmt. Und DeMar DeRozan hat einfach dieses Game klar gemacht. Ohne DeMar DeRozan hätten sie das nicht gewonnen. Ja. Das war schon eine krasse Vorstellung und für mich auch ein Zeichen dafür, dass es schon sein kann, dass DeMar DeRozan halt der Go-To-Guy wird und dann ist er halt auch sehr wertvoll und dieses Geld auch wert.
Ja, und wie schätzt du es jetzt allgemein ein? Der Spielplan wird dir jetzt sehr viel schwerer, oder? Also es ist fast nur noch gute Teams im Prinzip. Die nächsten, ich weiß nicht, 15 Spiele oder sowas?
Die nächsten 13 Spiele sind alle gegen Playoff-Teams aus dem letzten Jahr.
Ja.
Und die, also 12 von 13 waren letztes Jahr in den Playoffs und die Warriors. Also das wird schon hart jetzt.
Also sie stehen jetzt bei 4-0, dann die nächsten 13 Spiele. Was denkst du, wo stehen sie nach diesen 13 Spielen? Also wie viel können sie von denen gewinnen, deiner Meinung nach?
Also es sind wirklich sehr schwere Spiele dabei. Also jetzt kommen erstmal Knicks und Utah als nächstes, aber dann wirklich so ziemlich die Creme de la Creme auch. Boston, Philly, zweimal hintereinander, dann Brooklyn, dann Dallas und dann müssen sie halt an die Westküste, Golden State Warriors, Clippers, Lakers. Also das ist echt ein richtig tougher Stretch jetzt. Also wenn sie von den nächsten 13 so um die Hälfte gewinnen und dann noch mit einem positiven Rekord da rauskommen, wäre ich da erstmal schon ganz zufrieden. Also von den nächsten 13, sagen wir mal, 7 gewinnen, dann bin ich zufrieden.
Es wäre mehr als die Hälfte. Dann stehen sie ja bei 11 und 6.
Ja, man kann 13 6. halt...
11 und 6 würden sie dann noch stehen.
Also ja, genau. Also die 4 haben sie jetzt schon
sogar schlechter rauskommen, um dann danach noch bei 500 ungefähr zu landen.
Ja, aber ich meinte, dass sie jetzt von den Spielen, die sie spielen, die Hälfte gewinnen.
Ja, ja, okay. Ja, würde mich wundern, wenn die mehr als die Hälfte gewinnen, weil auch so viele auswärts sind. Also wenn ich mich jetzt auf eine Zahl festlegen müsste, dann würde ich vielleicht auf 3 oder 4 tippen. Es war schon teilweise sehr knapp halt auch gegen diese relativ geschwächten Teams hier, weil man darf ja nicht vergessen, ja, bei den Pistons fehlt gerade auch noch Cade Cunningham, leider, weil ich habe ihn in meinem Basketball-DE-Manager-Team drin, blöderweise. Und bei den Pelicans fehlt Zion, die sind einfach eine Katastrophe ohne Zion. das ist halt eine ganz andere Nummer jetzt, was da auf sie zukommt. Also wenn sie da jetzt 4 gewinnen und 9 verlieren, dann stehen sie am Ende bei 8-9. Ja, sowas würde ich ungefähr tippen. Dann danach wird es ja auch wieder leichter. Also das ist ja nicht der Durchschnitt des Strength of Schedule, was da jetzt gerade auf sie zukommt.
Ja, also das wäre mir ein bisschen zu wenig bei den nächsten 13 Spielen jetzt.
Okay. Ja, dann sind
also
wir mal gespannt.
Da sind immerhin die Knicks, die Celtics, die Warriors kann man vielleicht mal schlagen, die Mavs kann man vielleicht mal schlagen.
Ja, die Sixers auch jetzt in der aktuellen Verfassung.
Klar. Ja, die Sixers, die Blazers, ja. Die Pacers, also.
Aber keine Teams wie die bisherigen, ja, wo man von einem Sieg ausgehen muss. Und deswegen würde ich halt davon ausgehen, dass sie eher mehr verlieren, als sie gewinnen. Aber das können wir ja mal tracken. Also ich habe sowieso jetzt so ein Dokument angefangen mit unseren Takes, damit es nicht immer irgendwo im Sande verläuft. Und du sagst 7 der nächsten 13 und ich sag 4. Und dann checken wir das.
Ja.
Wir kommen darauf zurück. Falls wir es vergessen sollten, dann erinnert uns gerne, sobald dieser Stretch hier durch ist. So, bei den nächsten Teams, da müssen wir ein bisschen schneller machen, denn du hast nachher auch ein Hard-Out. Du musst die Kids von der Kita abholen und wir haben noch einiges vor uns hier. Ich hau jetzt mal mein nächstes Team raus. Das ist auch gerade das zweitheißeste Team der Liga nach den Bulls. Und da spielt der andere Ball-Brother, und zwar LaMelo Ball, die Charlotte Hornets. Ich habe es auch letzte Woche schon beim Triple Threat Stream gesagt. Da gab es auch die Frage von Dre, so, was ist eure Guilty Pleasure im League Pass? Und ja, die Charlotte Hornets sind da mittlerweile eine relativ langweilige Antwort geworden. Letztes Jahr war das bei mir auch schon so. Jetzt ist es noch mehr geworden. Ich war ja auch eher der Optimist hier in der Preview. Und auch auf Twitter habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass die meisten sie eher ein bisschen schlechter sehen als ich. Teilweise gibt es jetzt schon Leute, die auf dem Bandwagon aufgesprungen sind. Grüße gehen raus an David hier an dieser Stelle. Und auch da ist es natürlich so, ja, es sind erst 4 Spiele, sie stehen jetzt bei 3-1, aber sie hatten auf jeden Fall einen deutlich schwereren Spielplan, als es deine Chicago Bulls zum Beispiel jetzt hatten und sehen bisher da sehr, sehr beeindruckend aus. Sie haben im ersten Spiel, da habe ich mir noch ein bisschen mehr als die erste Halbzeit live reingezogen, da waren sie schon mit 20 oder so hinten gegen Indiana, da habe ich dann schon zu eben Bulls Pistons umgeschaltet, gedacht, jetzt gucke ich da mal rein, das hier sieht aus, als wäre es durch, und dann kam halt irgendwie, was war das? 26-2 Run oder sowas von den Hornets.
Ja.
Und am Ende haben sie mit einem Punkt dann gewonnen gegen Indiana im Season Opener. Dann haben sie danach die Cavs geschlagen, 123-112. Und dann jetzt eben am Sonntagabend zur deutschen Primetime, mehr oder weniger um 22 Uhr hier lokaler Zeit, die Brooklyn Nets in Brooklyn geschlagen, sehr deutlich, 111-95. Und jetzt letzte Nacht, da habe ich mir vorhin auch noch die letzten 5 Minuten des 4. Viertels und dann die Overtime reingezogen, gegen die Boston Celtics verloren, nach Overtime eben 129-140. Du hast auch viel von den Hornets geschaut und ich gehe mal davon aus, dass du sie auch hier in den Top 5 drin hast.
Ja, ich habe sie auch auf 1, genau.
Ja,
also
fett.
Nach den Bulls halt auf 1. Und ja, ich fand sie bisher auch echt sehr, sehr unterhaltsam. Richtig nice. Ich bin ja sowieso LaMelo Ball-Fan und bin schon begeistert, dass es bei ihm jetzt so gut gerade aussieht. Also ich glaube, es wird jetzt schon diese Saison der Schritt zum Superstar. Ich hatte in einem anderen Podcast sogar schon mal den Take gemacht, beim Airball-Podcast, dass LaMelo Ball nach dieser Saison schon eventuell der beste Spieler sein könnte, den die Charlotte Hornets hier in ihren Reihen hatten. Also dass er halt auch so gesehen wird. Und es sieht schon im Moment ziemlich gut aus, finde ich. Also es ist echt...
Zwischenfrage, ganz kurz. Wer ist es bisher aus deiner Sicht? Ist es Kemba Walker?
Ja, wahrscheinlich ist es Kemba Walker.
Nicht Alonzo Mourning oder...
Nee, Alonzo Mourning war zu kurz da. Larry Johnson war zu kurz da. Glenn Rice war zu kurz.
Jamal Mashburn.
Baron Davis.
Ja, stimmt. Den gab's auch mal. Ja, also von der Leistung auch über mehrere Jahre gesehen ist es wohl schon Kemba. Ich glaube, die Fans sehen das auch so.
Einfach vielleicht, dass man schon erkennt, dass er das meiste Potenzial hat. Dass kein Spieler so viel Talent mitgebracht hat, wie er es hat. Dass man das in dieser Saison schon eindeutig sehen kann. Wahrscheinlich sogar schon zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon klar eigentlich, dass keiner von den anderen daran kommt.
Ja.
Es war auch das erste Mal jetzt in der Geschichte der Charlotte Hornets, dass sie 4-0 in eine Saison gestartet sind.
3-0, sie sind ja jetzt bei 3-1.
Stimmt, das wollte ich sagen. 3-0 war das erste Mal, seit 1988. 4-0 wäre natürlich auch das erste Mal gewesen, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Es sah gut aus gegen die Celtics, aber war auch wieder eine spektakuläre Crunch-Time.
Ja.
Und ja, LaMelo Ball hat da viele gute Plays gemacht und auch Dreier reingeballert. 7 Dreier auch geschossen in dem Spiel. Und also erstmal noch zur Crunch-Time. Jaylen Brown hat den Dunk der Saison bisher gemacht.
Yes!
Über Miles Bridges im Fast Break krass rübergestopft, ihn wirklich genau oben getroffen und dann einfach über ihn rübergestopft. Richtig nice.
Also ganz kurz, ich habe das Spiel vorhin geschaut, direkt nach dem Aufstehen. Also ich wusste halt, ich schaffe jetzt nicht mehr, das ganze Spiel zu gucken, weil ich wollte halt auch noch ein paar andere Spiele ranschauen. Aber ich hatte gestern, also ich war ja erst spät, wie gesagt, hier in Berlin, habe erst um 3:30 gepennt und hatte halt schon gesehen dann am Ende, okay, das Spiel wird spannend, ich checke jetzt nicht mehr die Ergebnisse, weil dann gucke ich mir das morgen an im Real Life. Und dann saß ich so mit meinem Kaffee hier auf der Couch, habe das Game angehabt und habe halt so geguckt, war noch nicht so richtig wach und auf einmal kommt dieser Slam von Jaylen Brown in Transition, kommt über rechts, springt beidbeinig ab und haut das Ding Miles Bridges sowas von auf den Kopf drauf, der oft genug auf der anderen Seite ist von diesen Postern, aber ich habe gedacht, wow. Bin sofort auf Twitter gegangen, habe geschrieben, habe den Dunk gesucht, also irgendwer, der den halt getweetet hatte, war noch so richtig schön Slow-Mo. Und das war so eine Detonation, richtig fett, in der Crunch-Time, in Overtime. Ich meine, im Prinzip war das der Dagger, danach war das Ding einfach nur durch.
Ja.
Und hab dann auch gleich geschrieben,
super wichtig,
geilster Dunk bisher diese Saison. Einer hat dann kommentiert, ja, was ist mit Jared Allen über Plumlee? Habe ich halt auch gesagt, also erstens mal war das eine ganz andere Situation. Also ich finde, bei Dunks ist schon halt auch wichtig, so war der jetzt in der Crunch-Time, war das quasi der Game-Winner oder in der Overtime oder sowas, oder war der irgendwann im zweiten Viertel in einem relativ bedeutungslosen Spiel. Und bei Jared Allen kam halt total auch dazu, das war halt eher so ein Throw-In, so ein, also kein Slam halt, der hat den Ring ja gar nicht berührt. Der hat den Ball ja so von oben so Black Griffin-mäßig reingeworfen, was auch geil ist, aber ist halt was anderes.
Ja, ich mag nicht so gerne diese Thrunks.
Thrunks, genau. Ja, also ich finde den Moskow immer noch krass von Griffin oder auch über Perkins so, weil sowas hat man halt davor und danach nicht mehr wirklich gesehen.
Ja, ja.
Aber das sind schon die absoluten Ausnahmen. Also so ein richtiger Slam, wo man halt am Ring dann auch reißt und halt den Ball richtig dem Gegner auf den Kopf haut, das ist halt schon nochmal was anderes. Und das ist der geilste bisher gewesen, diese Saison, in dieser noch sehr kurzen Saison natürlich.
Ja, ich habe auch ein bisschen geschrien, als das Ding gekommen ist.
Bisschen,
ich
habe
auch
schreien musste
vorhin noch vor dem Podcast geguckt.
Ja, Mann, geil. Also ja,
vielleicht noch ein paar Sätze von mir zu den Hornets, was mir so aufgefallen ist. Also
gerne.
Miles Bridges sieht sehr, sehr krass aus. 25 Punkte bisher im
Auf
Schnitt.
Jeden.
Und der kann einfach super gut so Switches attackieren, weil die meisten einfach nicht stark und athletisch genug sind, um mit ihm mitzuhalten. Dazu fällt sein Wurf wieder weiterhin ganz gut. Seine Freiwürfe mit 94%. Es sieht einfach alles danach aus, dass er sehr, sehr viel sicherer geworden ist, was Werfen angeht und generell Touch. Und das macht ihn schon zu einem richtig guten Spieler. Und ich glaube, dass es sein könnte, dass diese Saison Miles Bridges der zweitbeste Spieler wird.
Statt Hayward.
Vielleicht macht Rozier den Schritt, den ich gesehen habe.
Ach ja, den gibt's ja auch noch. Der spielt ja noch gar nicht mit, by the way.
Der spielt noch gar nicht mit. Und die sind trotzdem schon
potenzieller All-Star und 25 Punkte pro Spiel Scorer Terry Rozier hat noch kein einziges Spiel.
Wo sollen die noch herkommen? Bridges macht 25, LaMelo macht 23, Hayward macht 17 gerade. Irgendwo muss Rozier da auch noch mit rein.
Oubre macht auch 17, ne?
Ja, Oubre auch, ja. Aber der sah in diesem Spiel besonders in der Crunch-Time nicht so gut
aus. Er hat das Spiel verkackt, wollte ich auch noch was zu sagen.
Die Wurfauswahl und dann vor dem Dunk von Brown war es auch sein vergebener Layup. Er trifft einfach oft nicht so clevere Entscheidungen, finde
ja,
ich.
Ja, okay, dann kaufe ich es jetzt kurz raus. Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt, dass Oubre im Prinzip das Spiel verloren hat am Ende für die Hornets, mehr oder weniger. Also gab es ein Missverständnis in der Transition D, war nicht unbedingt sein Problem, aber im Endeffekt war dann halt sein Mann, Jaylen Brown, am linken Flügel offen, hat einfach einen freien Dreier reingeknallt. Dann hat er vorne die Antwort verhauen, also hätte auch einen Dreier dann reinhauen können. Gut, kann passieren. Dann mit 1:10 auf der Uhr und 5 Punkte hinten hat er einfach mit Absicht gefoult. Also warum auch immer, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Dann musste LaMelo Ball auch raus mit dem 6. Foul. Dann hat Oubre gedacht, jetzt muss er das hier irgendwie vielleicht nochmal irgendwie umdrehen und ist relativ kopflos in die Zone gezogen und hat versucht, gegen zwei Leute zu finishen. Einer davon war Rob Williams, das ist nie eine gute Idee, hat den dann auch verlegt. Also Oubre ist auch einfach kein guter Finisher, wenn er nicht gerade dunkt. Der trifft seine Layups einfach relativ schlecht, für seine Athletik auch. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist halt Kelly Oubre, Licht und Schatten beim Tsunami-Papi, leider.
Ja, aber in meiner Wahrnehmung könnten die Hornets eine bessere Saison spielen, als ich vorher gedacht hatte, weil es im Moment so aussieht, dass Bridges so einen großen Schritt nach vorne machen könnte und Rozier vielleicht auch nochmal so eine Saison spielt wie letztes Jahr oder besser und dann Gordon Hayward nicht mehr ganz so wichtig ist und dass man das vielleicht auch mit Oubre dann die Saison einfach besser ausgleichen kann. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es richtig gut wird und dann ist dazu ja auch nochmals Plumlee auf Center, der das auch gerade gut macht und der nicht so verletzungsanfällig ist wie Zeller. Also das sind schon einige Dinge, die ganz positiv aussehen und dann kommt noch dazu, dass sie ihre Rookies gerade überhaupt gar nicht spielen. 0 Minuten, Booknight auch nicht. Die müssen sich ihre Minuten verdienen und das ist halt auch wahrscheinlich erstmal sehr gut für dieses Team.
Ja, und das Booknight hat auch nicht gespielt, obwohl Rozier noch fehlt und so. Also das geht schon ein bisschen in die Richtung, wie ich es im Best Case in unserer Preview, die wir zusammen aufgenommen hatten, mir vorgestellt hatte oder erhofft hatte im Prinzip auch. Ich bin mal gespannt. Also bei Bridges sieht es auch so aus, als wäre es eine gute Idee gewesen, nicht vorzeitig zu verlängern für einen zweistelligen Millionenbetrag. Ich hatte übrigens im Nachhinein, ich hatte dann endlich mal auf der Fahrt auch Zeit, andere Podcasts zu hören, andere Previews, irgendwelche Pods noch, wo es um die Extensions ging und so. Ich hatte da überhaupt keine Zeit zu gehabt. Aber dann saß ich ja erstmal hinterm Steuer und habe dann halt auch 20 Stunden davon oder so irgendwelche Podcasts noch gehört, nachgehört von amerikanischen Kollegen. Und da habe ich auch den Pod gehört, das war doch der mit Kevin Pelton, wo du dich drauf bezogen hattest, wahrscheinlich, oder? Dass er eine 80-Millionen-Extension eventuell abgelehnt hatte. Das hattest du erwähnt.
Zach Lowe und Pelton war das, ne?
Genau, ja, aber Lowe hat nur gesagt, dass das sein könnte, dass er sowas um den Dreh angeboten bekommen haben könnte. Ja. Also
ich hatte aber auch gesagt, dass es nur gemunkelt wurde, nicht, dass es sicher war.
Ah, okay.
Hatte ich auch so gesagt.
Mhm. Gut. Ja, wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. Aber ich denke, wir sollten zum nächsten Team kommen, weil wir müssen
einen Satz noch. Ja. Ein Satz muss noch sein. Ish-Smith, richtig krass bisher. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut spielt. Und er hat ihn das Brooklyn-Spiel gewonnen. LaMelo Ball hat im vierten Viertel gegen Brooklyn gar nicht gespielt, weil Ish-Smith so krass war. Und LaMelo Ball stand schon am Auswechseltisch. Da hat Ish-Smith nochmal 6 Punkte und 2 Assists ungefähr gemacht, weil das Spiel nicht unterbrochen wurde. Und er hat das Spiel klar gemacht und dann hat LaMelo Ball sich wieder hingesetzt und er hat es gefinisht. Das war eine krasse Leistung und Smith ist einfach mit seinem Motor, mit seiner Energie, mit diesem Downhill-Play und immer Gefährlichkeit ausstrahlen, echt krass für die Bank der Hornets. So, jetzt können wir zum nächsten Team kommen.
Ja, du darfst das nächste raushauen.
Genau, also mein zweites Team sind die Atlanta Hawks.
Okay. Ja, hätte ich ja auch mit reinnehmen können. Ich finde die auch nice, aber ich habe hier nur ein richtig gutes Team mit drin jetzt bei diesen 5. Und die sind für mich auch kein richtiger Contender. Die Hawks eigentlich auch nicht. Da hätte ich mit reinnehmen können. So, ich hab die so ein bisschen außen vor gelassen, weil ich wollte mich hier eher auf die mittelmäßigen bis schlechten Teams konzentrieren. Aber ja, finde ich solide. Ja, beschränkt vielleicht auf 2, 3 Sätze. Sonst kommen wir
ja genau durch. Ich habe auch von den Hawks bisher nur das erste Spiel gegen Dallas gesehen und das war ein ziemlicher Blowout. Ja, also man hat ja letztes Jahr gesehen, was in diesem Team drinsteckt, bis ins Conference-Finale, zweite Hälfte mit McMillan einfach durchgestartet. Trae Young hatte ich bei meinem besten Spieler-Ranking auf Platz 12 und jetzt ist DeAndre Hunter auch wieder da und sieht defensiv sehr gut aus. Tiefes Team, viele gute Spieler und ich schaue einfach sehr gerne Trae Young.
Ja, das ist total nachvollziehbar. Also die wären vielleicht mein 6. hier dann. Oder 7., wenn Phoenix mit drin sein soll. Ich würde jetzt Memphis raushauen. Memphis Grizzlies bin ich auch schon länger auf dem Bandwagon drauf. Sollte den Hörern bekannt sein. Ja Morant wäre auch so ein Kandidat für den Spieler, wegen dem man einschaltet. Aber ich schalte auch nicht nur wegen ihm ein. Bei den Grizzlies spielen viele Spieler, die ich mag. DeAnthony Melton als Ex-Son. Ich mochte auch Brandon Clark zum Zeitpunkt der Draft sehr, sehr gerne. Jaren Jackson Jr. auch. Die spielen da beide nach wie vor. Tillman finde ich auch so einen coolen Backup-Big. Ich schaue den einfach sehr, sehr gerne zu. Aber wie gesagt, allein Ja Morant ist eigentlich Must-See. TV. Also der hatte auch einen unglaublich starken Start jetzt hier in diese Saison bisher. Ich fand auch seine Playoff-Serie ja schon unfassbar gut, die ich hier gecovert hatte bei Jeden Tag NBA. Ich hatte ihn ja auch schon auf 21 im Top 30 Spieler-Ranking. Das war noch höher als der Konsensus. Das wurde teilweise auch ein bisschen kritisiert auf Twitter, so nach dem Motto, ja, was hat denn Ja Morant schon gezeigt, dass man den jetzt schon hier oben haben muss und so. Ja, es ist jetzt nicht so super überraschend, finde ich, dass er einfach den nächsten Schritt macht, so nach dem, was er halt schon alles angedeutet hatte. Der macht jetzt in den ersten 3 Spielen bisher 35 Punkte pro Spiel und 8 Assists und hat 8 seiner 18 Dreier getroffen. Das sind 44%, 81% seiner Freiwürfe, also 17 von 21, alles natürlich noch super small sample size, das ist klar. Aber das ist ein 130er Offensivrating, was der hier gerade rausknallt, ja. Dankt und da haben sie gesagt, also in der Duncan Daniel Rue, wenn es nach den ersten 3 Spielen schon MVP-Kandidaten gäbe, dann wäre es wahrscheinlich Ja Morant gerade.
Ja, bei mir wären sie auch das nächste Team nach den Hawks gewesen.
Okay. Willst du noch irgendwas ergänzen?
Ja, ich finde, Steven Adams macht sich bei dem Team echt gut. Und er hat einfach so eine etwas größere Rolle im Moment, habe ich das Gefühl, so offensiv, als er es jetzt bei den Pelicans hatte. Ja. Kann auch mal so ein bisschen den Ball passen. Hat jetzt in den ersten Spielen 5 Assists im Schnitt gemacht und halt gegen die Lakers 8 Offensiv-Rebounds geholt und hat 13 Rebounds im Schnitt. Also das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube nicht, dass sie da Valanciunas jetzt besonders vermissen werden. Und die Bank war bisher ein bisschen schwach. Also gegen die Lakers hätten sie ja fast gewonnen und da fand ich eigentlich, dass sie aussahen wie das bessere Team, aber wenn Ja Morant nicht gespielt hat, lief halt nicht viel zusammen und das war dann am Ende der Unterschied.
Ja, es war auch halt Back-to-Back gegen die Lakers, sie haben in der Vornacht schon die Clippers geschlagen gehabt, 120-114 und die Cavs auch mit 11 geschlagen gehabt und wenn Morant da diesen Freiwurf nicht verhauen hätte, dann hätte man die Lakers durchaus auch geschlagen, dann wären wir jetzt bei 3-0, also klar, sind es nur 3 Spiele bisher, aber die Grizzlies sind nicht nur spaßig anzuschauen und Morant ist nicht nur spektakulär, sondern er ist extrem gut und die Grizzlies sehen bisher auch sehr gut aus. Dein nächstes Team?
Mein nächstes Team sind die Bucks. Also ich habe mich ja hier nicht auf mittelmäßige, schlechte Teams gezogen, sondern einfach, worauf ich am meisten Bock habe.
Ja.
Und das erste Spiel diese Saison gegen die Nets hat mir so viel Spaß gemacht, die Bucks zu gucken. Ich finde, wenn dieses Team rollt, dann ist es so schön anzuschauen. Einfach diese Kombination aus Perimeter Talent und Antetokounmpo und dass Antetokounmpo jetzt halt auch mal so ein bisschen Center spielt und so und die Fast Breaks, die sie so spielen und wie das Team so zusammen funktioniert. Immer die Gefahr, dass ein Dreier fällt oder Antetokounmpo einen reinstopft. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ich war ja letzte Saison bei denen aufgesprungen für die Playoffs und hab's dann nicht durchgehalten, weil ich fand, Antetokounmpo hat einfach nicht so gespielt, wie ich das von ihm erwarten würde. Es hat mich einfach zu doll genervt. Aber er hat dann eben in der zweiten Hälfte der Playoffs diese Aggressivität, die ich gerne sehen wollte und einfach die richtigen Würfe irgendwie genommen und das geht jetzt erstmal für mich so weiter und wenn er so spielt, dann finde ich ihn echt einfach grandios.
Ja, also wenn, also Contender schaue ich mir eh die ganze Zeit an, als Vorbereitung auf die Playoffs im Prinzip, vor allem wenn die gegeneinander spielen, deswegen habe ich die jetzt nicht mit dir drin, aber klar, die schaue ich auch sehr, sehr gerne und ja, also abseits von Phoenix, von den Contendern auch am liebsten, denke ich. Also Brooklyn finde ich gerade einfach nicht so super spannend, weil man weiß einfach nicht, wann und ob Kyrie zurückkommt und ob das jetzt schon dieses Team ist. Die sehen auch noch sehr, sehr unfertig aus. Wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen,
ja,
über Bucks gegen Nets. Und jetzt haben sie noch gegen die Hornets verloren. Also bei denen läuft es einfach noch nicht. Ich würde jetzt auch keine Panik schieben oder irgendwas. Genauso bei den Lakers, da läuft es auch überhaupt noch gar nicht. Also gegen die Suns war das eine absolute Katastrophe. Dann sind da noch AD und Dwight Howard auf der Bank, ja, ich will nicht sagen aufeinander losgegangen, auf jeden Fall aneinander geraten. Sieht man auch selten so im Spiel vor den Kameras und so. Haben danach zwei beide gesagt, ja, war jetzt nichts, wir mögen uns. Wir sind einfach beide leidenschaftlich und so. Ja, aber da ist auch einiges im Argen noch. Nicht unbedingt verwunderlich. Der Spielplan wird jetzt auch leichter. Also auch da können wir vielleicht in ein paar Wochen dann noch mal drüber sprechen. Phoenix schaue ich, wie gesagt, sowieso. Also ja, Milwaukee schaue ich von den Contendern auch am liebsten aktuell. Definitiv.
Ja.
Ich hätte trotzdem auch noch mein gutes Team, das ich hier drin habe, aber ich sehe sie ja auch besser als viele andere. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach den ersten drei Spielen, nach dem ersten Spiel haben wir auch schon über sie gesprochen, ob du da jetzt noch näher bei mir dran bist, und zwar Golden State Warriors. Also den schaue ich einfach sehr, sehr gerne zu. Vor allem, wenn sie halt jetzt ein besseres Team haben als die letzten beiden Saisons. Steph Curry wäre auch so ein Spieler, wenn man sonst die Warriors nicht so spannend findet, für den sich's immer lohnt einzuschalten. Der ist einfach auch Must-See-TV, ist auch wieder in guter Form bisher. Und ich hatte sie ja sowieso bei über 50 Siegen, mit dem Ball-Movement, dem Off-Ball-Movement, der guten Defense auch und halt auch ein paar Spieler, die ich einfach ganz gerne mag oder von denen ich jetzt auch relativ viel erwarte, sind die Warriors hier auf jeden Fall auch ein Top-5-League-Pass-Team für mich. Sie stehen jetzt auch bei 3-0, sind eins der drei ungeschlagenen Teams in der NBA, eben neben den Chicago Bulls. Und Utah hat aber erst zwei Spiele gemacht, die stehen bei 2-0. Also Golden State für mich auf jeden Fall auch ein Top-5-League-Pass-Team. Auch wenn ich sie fast rausgelassen hätte, weil sie schon ziemlich gut sind.
Ja, ich hätte die Warriors auch fast mit reingepackt. Ich finde es immer sehr erfrischend zu sehen, dass die Warriors halt so anders spielen und dass andere Teams gegen sie auch ganz anders spielen müssen.
Ja.
Vor allem die Art und Weise, wie man ihre Offense verteidigen muss und wie viele Probleme das vielen Teams bereitet. Da sieht man auch oft, dass Teams das nicht so oft so machen müssen oder eigentlich immer nur, wenn sie gegen die Warriors spielen. Das ist schon ziemlich spannend.
Ja, also bei der GM-Survey fand ich es auch wieder interessant, wieder der Spieler, für den die Gegner am meisten adjusten müssen, wurde wieder Steph Curry genannt. Also es ist einfach so offensichtlich, weil der Typ ist einfach mit so großem Abstand der beste Shooter der Liga.
Ja.
Und wenn du dem einfach nur ein bisschen Space gibst, dann haut er die Dinger einfach rein am laufenden Band. Deswegen hat er immer einen Defender auf den Füßen stehen, immer zwei Defender auf ihn, wenn es eine Screen-Action gibt und sowas. Das ist einfach unfassbar und das kann man nicht genug gesehen haben.
Ja, da, wie gesagt, da wünsche ich mir manchmal, dass es noch Spieler geben würde, die dann aus der 4-gegen-3-Situation noch ein bisschen mehr rausholen können.
Ja, ja.
Also da bräuchte man, finde ich, im Idealfall jemanden, der halt einfach den Ball fängt in der Draymond Green Situation und dann halt selber eben auch super schwer zu stoppen ist. Midrange Jumper hat, richtig krass athletisch zum Korb gehen kann und eben noch die Leute bedienen. Wenn er das komplette Paket hätte, dann wäre das schon echt fein. Aber Green kann halt eben eigentlich nur passen. Der Rest ist eben nicht so wirklich da. Das ist schon manchmal ein bisschen schade. Vor allem, wenn dann eben noch Looney auch noch da irgendwo rumsteht und dann gibt's einen Doppelpass zwischen Looney und Green. Ja, es ist.
Wenn der ein AD oder ein Giannis oder so ein Elite-Level-Finisher neben sich hätte, das wäre schon heftig.
Das wäre richtig krass. Das wäre eigentlich nicht mehr zu verteidigen.
Nee. Weil mit KD ging es ja schon ein bisschen in die Richtung, auch wenn der halt mehr genau. Jumpshooter war.
Ja.
Mhm. Ja, sie haben die Lakers und die Clippers und die Kings bisher geschlagen. Ich glaube, die könnten einen sehr guten Start haben. Zwei der nächsten drei Spiele sind gegen die Thunder, dann gegen die Hornets, Pelicans, Rockets. Also, ich bin weiterhin zuversichtlich, was die Warriors angeht. Und dann kommt ja irgendwann noch Clay zurück. Und dann werden sie noch mehr zum League Pass Team, wenn der zweite Splash Bro dann auch zurück ist. Bin ich auch sehr gespannt. Werde ich mir reinziehen. Dein nächstes Team, eins. Wie fährst du jetzt noch eins?
Eins noch, ja.
Hau raus.
Ich habe noch die Lakers.
Oh, echt? Okay.
Ja. Und ich habe sie, weil ich es so spannend finde, wie diese Saison läuft.
Tatsache,
wie sie diese ganzen Probleme in den Griff kriegen. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen so der analytische Pick meinerseits. Mm. Ich bin überhaupt kein Lakers-Fan oder so, aber ich finde es einfach so spannend, dass sie zwei Top-10-Spieler in ihrer Mannschaft haben und dazu Russell Westbrook und trotzdem so große Probleme gerade haben. Und das gegen die Grizzlies jetzt, das war wirklich haarscharf, dass sie das auch noch verloren hätten. Und es ist einfach ganz offensichtlich, dass es schwierig wird, diese Saison erfolgreichen Basketball zu spielen und dass der Margin for Error bei den Lakers sehr, sehr klein ist. Und ich bin einfach gespannt, wie sie das in den Griff kriegen. Also man hat jetzt gegen die Grizzlies, finde ich, schon gesehen, dass LeBron offensiv so ein paar Hebel gedreht hat und Carmelo Anthony sehr, sehr gut eingesetzt hat. Der hat ja auch ein super Spiel gehabt. Ja. Viele Dreier getroffen, über 20 Punkte gemacht. Ich glaube, 26 waren es am Ende. Auch sehr wichtige Würfe getroffen. Aber es wird schwierig. Und da bin ich echt einfach gespannt, das zu beobachten und diesen Prozess zu sehen. Auch was jetzt Russell Westbrooks Rolle so in diesem Team sein wird und wie sich das machen lässt, dass es funktioniert.
Ja, also ich habe die Lakers nicht hier drin, aus genannten Gründen, aber ich habe LeBron bei meinen Top 5 Spielern drin, to watch, weil er ist ein Top 2 Spieler all time und man weiß nicht, wie lange er noch spielt und wie lange er noch auf dem Niveau spielt und da sollte man eigentlich noch so viel wie möglich mitnehmen. Auch wenn ich die ersten Spiele jetzt nicht so super inspirierend fand, gegen die Grizzlies ist er dann wieder mehr in die Zone gegangen, hat er dann aber auch teilweise Probleme zu finishen. Und davor die Spiele hat er halt hauptsächlich Jumper hochgejagt. Gut, die sind sehr gut gefallen. Und ja, wenn die dann fallen, dann hat er halt auch nicht so Bock, dann da auch noch ständig in die Zone zu gehen, weil warum sollte er? Und die Lakers haben ja teilweise Spacing-Probleme, vor allem mit der Starting Five. Da haben wir auch letzte Woche schon alles besprochen und das hat sich ja dann auch gegen die Suns nochmal bestätigt, im noch schlimmeren Maße als gegen die Warriors, wie ich fand. Und dann hat LeBron auch überhaupt nicht verteidigt gegen Phoenix. Mikal Bridges ist mal um mal einfach an ihm vorbeigelaufen, in die Zone freigecuttet und konnte einfach finishen. Ja, also ist gerade nicht so sehenswert, sage ich jetzt mal, aber es ist halt sehr, sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Case Study, ob halt wirklich die Probleme, wie man sie eigentlich auch vor der Saison erwarten konnte, wie ich sie auch mit Julius hier in der Preview ausführlich besprochen habe, ob die sich dann auch so zeigen. In der Regular Season hatte ich ja noch mit mehr gerechnet gehabt. Das wird auch noch meiner Meinung nach kommen, dass es dann auf einem guten Niveau ablaufen wird in der Regular Season. Aber ich hatte mit Nico letzte Woche auch in der Amsterdam Machine besprochen. Ich glaube, die Lakers werden nicht mit genau diesem Kader in die Playoffs gehen. Aktuell fehlen auch noch Kendrick Nunn und Wayne Ellington und Trevor Reeser und Talen Horton-Tucker. Also allein, wenn die Verletzten irgendwann alle zurückkommen, ist es hier ein anderes Team. Und dann werden sie vielleicht auch noch einen Move machen oder zwei, wenn es hier nicht wirklich läuft. Und deswegen in den Playoffs sieht das Team dann wieder ganz anders aus. Und das ist eigentlich dann das, was wirklich zählt für LA. Aber es ist so interessant. Ich verstehe, warum du sie hier drin hast. Mein nächstes Team sind die Minnesota Timberwolves.
Mhm.
Also, das ist auch ein super spannendes Team, wie ich finde. Hatte ich ja mit Tobi ausführlich in der Preview auch drüber gesprochen. Und da bestätigt sich gerade so tendenziell der, ja, ich will nicht sagen, der Best Case. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Das erste Spiel gegen Houston war natürlich direkt sehr beeindruckend. Das habe ich auch komplett gesehen. Aber war halt Houston, die überhaupt nicht ready waren, die eine katastrophale Offense und Defense gespielt haben. Das war ein Blowout, am Ende 124 zu 106, aber die waren teilweise mit 30 Punkten vorne. Aber da lief es halt einfach. Also die, nicht nur offensiv, das war ja zu erwarten mit diesem Trio. Russell, der zeitweise heiß gelaufen ist, ein Dreier nach dem anderen reingeknallt hat. Cat, der in Form ist und motiviert ist und dann offensiv ja noch nie zu stoppen war. Also, das war echt mies. Also, da hat mir Daniel Theis teilweise leid getan. Wenn er zu nah dran gegangen ist, dann ist Cat einfach in die Zone und hat geslammt oder hat ihn aufgepostet, one-on-one, wenn er keine Hilfe kam. Ansonsten kann Cat ja auch den Pass spielen. Und wenn er nicht die ganze Zeit Towns auf den Füßen gestanden ist, hat er einfach einen Dreier nach dem anderen reingeknallt. Und dann halt noch Anthony Edwards, der so spielt, wie er letzte Saison aufgehört hat und jetzt auch engagiert verteidigt. Towns ist motiviert zu verteidigen und dann haben sie halt immer noch hier mit McDaniels und Okogie und Vanderbilt irgendwelche athletischen defensiven Playmaker auf dem Feld, die einen Deflection und einen Steal nach dem anderen holen, die Leute blocken links und rechts. Also das hat einfach Bock gemacht, sich anzuschauen und dann funktioniert das auch an beiden Enden des Feldes. Klar, danach haben sie zweimal gegen die Pelicans gespielt und letzte Nacht sogar auch verloren. Das konnte ich jetzt noch nicht sehen, was da passiert ist.
Ja, ich habe schon gesehen.
Du hast es angeschaut? Ja, dann kannst du gleich mal erklären, was da jetzt war. Und der Spielplan wird dann natürlich auch noch härter werden. Aber ich fand das schon, also ich fand die Ansätze, die man da gesehen hat, schon vielversprechend, weil das ist halt schon so viel wert, wenn halt ein Towns und ein Anthony Edwards engagiert verteidigen.
Mhm. Ja, ich glaube, dass das Team das Potenzial hat, diese Saison wirklich defensiv ein bisschen besser zu werden. Also ich hatte sie vor der Saison auf den 10. Platz in der Western Conference getippt und defensiv 26. Platz. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass sie da tatsächlich ein bisschen besser werden.
Weißt du, wo sie jetzt gerade stehen? Also werden sie niemals halten können, sie haben gerade die drittbeste Defense.
Ja, genau.
Aber ey, das ja, ist halt, das ist mehr die Offense von Houston und New Orleans, ja.
Ja, genau. Ja, die Pelicans sehen schon ziemlich schlecht aus. Die werden sehr weit unten landen. Oh und Gott. Ich habe die Pelicans jetzt auch schon sehr häufig gesehen. Gegen die Wolves, ja. Gegen die Bulls. Ja. Ja, defensiv kann da einiges gehen. Also Patrick Beverley als Veteran und als guter Verteidiger ist auch nochmal wichtig. Prince macht da noch einen ganz guten Job. Okogie und Edwards in der Starting Five. McDaniels in der Starting Five auch ganz gut. Also da ist schon ein bisschen was da. Und sie spielen halt auch aggressiv, wie du schon sagst. Sind sehr engagiert. Viele Deflections. Einfach viel Hustle auch. Man merkt, dass dieses Team gewinnen will und dass die Franchise gewinnen will, dass Towns gewinnen will auch. Der spielt so richtig wütend.
Ja, Mann.
Hat auch gegen die Pelicans im ersten Spiel dazu geführt, dass er ausgefoult ist. 3 Offensivfouls und 3 defensiv kamen auch noch dazu. Der spielt halt schon teilweise so ein bisschen wild, Towns immer noch, und trifft auch teilweise nicht so gute Entscheidungen. Ja, und jetzt auch in dem zweiten Spiel gegen die Pelicans, was verloren wurde, da war es halt wirklich so, Russell ist nicht unbedingt der beste Decision-Maker, Anthony Edwards und Towns halt auch nicht so richtig.
Hm.
Das kommt dann eben manchmal so alles zusammen. Dann nimmt Russell halt einfach wilde Dreier. Anthony Edwards wirft sowieso fast alles drauf. Also mein Spitzname für ihn ist Attack Mode, weil er eigentlich fast immer attackiert, wenn er den Ball hat. Und das sieht meistens ja auch ziemlich geil aus.
Ja.
Also er nimmt 13 Dreier mit 42% Dreierquote, ist einer der athletischsten Spieler der Liga, ja. Sieht defensiv vernünftig aus. Also da ist das Startpotenzial so auffällig wie bei kaum jemandem sonst in der Liga, bei den jungen Spielern. Und ja, bei Towns ist es halt auch so, dass der in der Crunch-Time oft an der Dreierlinie irgendwie den Ball hat und One-on-One spielen will und manchmal eben auch nicht so die glücklichsten Entscheidungen trifft. Ich glaube, das kann auch offensiv ganz gut zusammenpassen, aber da ist halt noch einiges zu finden und ja, ich glaube, das wird halt schon öfter nochmal schief gehen. Also, ich glaube, die Wolves können überraschen, aber was ich jetzt gesehen habe, da war mein 10. Platz und 36 Siege, was ich getippt habe vor der Saison, schon so, dass es mir ziemlich realistisch vorkam.
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die total überraschen werden oder so, sondern dass ich denen gerne zugucke.
Und
ich bin so froh, ich bin Gott froh, dass Karl Anthony Towns in einem Team mit 2 schießwürdigen Guards neben sich zum ersten Mal die höchste Usage hat. Der hat eine Usage von 32%, das ist als Big schon mehr als ordentlich. Der macht 29 Punkte pro Spiel. Thank God, echt. Also, wenn der jetzt wieder die drittmeisten Touches nur oder Possessions oder Würfe bekommen hätte, hinter Russell und Edwards, dann wäre ich hier rausgeflogen aus der Liste. Das hätte ich mir nicht nochmal angeschaut. Ganz ehrlich.
Ja, aber es kann auch sein, dass es noch passiert.
Ja, also wenn es dann auf einem Niveau ist, irgendwie okay, ja. Aber es war einfach grauenhaft, als Andrew Wiggins da dauerhaft immer mehr Würfe genommen hat und einfach so viel schlechter war offensiv als Cat. Das war einfach zu frustrierend für mich auf Dauer.
Ja, ja, Towns ist schon krass und macht auch viel gerade. Ne? 29 Punkte jetzt in den ersten Spielen im Schnitt.
Ja.
Schon ein geiler Spieler. Und auch gegen Valanciunas, das war echt ein interessantes Matchup gegen die Pelicans jetzt, weil Valanciunas kann Towns nicht so gut verteidigen und hat da immer Probleme. Und Towns kann aber Valanciunas auch nicht gut verteidigen.
Mhm.
Der hat gegen Towns über 20 Punkte und über 20 Rebounds gemacht. Das war schon rough, die beiden Spiele für Towns.
Ja, okay. Beim 5. habe ich mich ein bisschen schwer getan. Es könnten jetzt verschiedenste Teams sein. Wie gesagt, ich schaue mir eigentlich so gut wie alle Teams gerne an. Ich schaue mir alle Teams an und fast alle gerne. Also bei den wenigsten muss ich mich da irgendwie überwinden oder irgendwie so. Ich kann dann immer irgendwie ein paar interessante Spieler finden, die ich mir gerne mal anschaue. Ich habe hier jetzt mal noch ein Team mit vielen jungen, interessanten Spielern reingepackt und das war Houston. Also Houston spielt echt, also zumindest gegen die Wolves war das super wild. Sowohl offensiv als auch defensiv. Viele Turnovers, miese Würfe gejuckt, nicht zurück in die Defense gelaufen und so. Also das ist kein guter Basketball. Ja. Aber ich finde es super spannend zu sehen, ja, was Jalen Green macht, Kevin Porter Jr., dann, ich bin ja auch ein Josh Christopher Fanboy so ein bisschen, der hat am Ende aber nur Garbage Time spielen dürfen, Şengün, Garuba. Das gucke ich mir einfach sehr gerne an. Christian Wood ist da ganz, ganz cool, sich anzugucken, so als Stretch Big und Finisher im Pick and Roll. Also ist einfach ein super interessantes Team, das ich wahrscheinlich dafür, wie schlecht die sein werden, überdurchschnittlich oft mir angucken werde. Aber ich hätte jetzt hier auch die Hawks mit reinnehmen können oder deine Chicago Bulls. Die habe ich jetzt halt nicht reingenommen, weil ich wusste, dass du die schon mit drin hast. Und ich wollte den Leuten noch mit auf den Weg geben, dass die Houston Rockets schon spektakulär und sehenswert sein können.
Ja, also das wird man jetzt auch gleich bei den Spielern, die ich dann noch zusätzlich gerne beobachte, auch sehen. Da ist das Interessanteste für mich auch, die jungen Spieler zu beobachten, die entweder noch gar nichts gezeigt haben oder wo ich jetzt halt sehen will, dass was Besonderes kommt.
Ja, genau. Also Houston bisher, um das vielleicht noch kurz mit rauszuhauen, ein Spiel gewonnen, zwei verloren. Der Sieg kam gegen die Oklahoma City Thunder, ne? Das einzige Team im Westen, das noch schlechter sein wird als die Rockets, zumindest unserer Prediction nach im Western Conference Power Ranking. Und gegen Minnesota, wie gesagt, war es ein Blowout. Und gegen die Celtics hat man am Ende auch relativ klar mit 10 Punkten verloren. Da habe ich am Ende auch noch reingeschaut. Da hatte hier Jane Green auch einen heftigen Tomahawk Slam. Ja, dann kommen wir zu den Spielern. Ich würde sagen, da halten wir uns noch kürzer. Da müssen wir auch nicht großartig über die Teams sprechen. Hau mal deinen ersten Spieler raus, wegen dem du einschätzt, obwohl du das Team vielleicht gar nicht so interessant findest.
Tyler Hero.
Oh, okay. Ja, du hast für ihn gepocht in unserem Dynasty-Manager-Game, dass wir ein relativ hohes Angebot raushauen. Und dann haben wir ihn sogar bekommen. Also es war so ein Auction-Draft-System. Und ja, goldrichtig bisher. Ja.
Ja, also Tyler Hero ist jemand, von dem ich einfach immer viel gehalten habe. Seine Fähigkeiten sind einfach sehr beeindruckend, wenn es alles zusammenkommt und läuft. Und ja, er hatte halt so ein bisschen das Problem, dass er in diesen Bubble-Playoffs total abgegangen ist. Und dann die zweite Saison nicht eben eine Saison war, wo er schon viel mehr angedeutet hat als in seinem ersten Jahr. Und dann sind die Leute halt so ein bisschen abgesprungen, wobei in dem Alter einfach diese Saison zu spielen total okay war, meiner Meinung nach. Und da, glaube ich, einfach die Erwartungen für ihn zu hoch waren. Und ich glaube trotzdem, dass bei ihm noch alles möglich ist. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, das war irgendein Trade-Gespräch, wo wir darüber geredet haben, ob Tyler Hero noch sehr wertvoll ist oder noch ein Star werden kann. Da hatte ich gesagt, ja, also auf jeden Fall sollten die Miami Heat weiter darauf hoffen. Und von daher ist er auch als sehr wertvolles Asset anzusehen. Und ich glaube halt immer noch daran. Und er deutet es bisher an, dass da was gehen könnte. Macht bisher 23 Punkte im Schnitt. Und hat auch in der Preseason vorher schon einfach krass gezockt. Also es scheint sich gerade so ein bisschen hier in die Saison durchzusetzen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und mal sehen, wie dann auch seine Rolle wird. Im Moment ist er halt ein Bankspieler und ich hoffe auch, dass er in der Saison vielleicht irgendwie mehr Zeit kriegen kann. Also er spielt 32 Minuten, das wäre dann von der Bank auch okay, wenn es bei den Minuten bleiben kann. Und die Heat brauchen das ja auch. Also ich habe ja auch gesagt, meine größte Angst, was die Heat angeht, ist eben, dass Lowry und Butler viele Spiele verpassen. Wenn man die ein bisschen schonen kann, weil Hero so gut ist in der Regular Season, dann wäre das für alle am besten.
Ja, also es wäre sinnvoll gewesen für die Heat, ihn zu traden, weil er war ja auch im Wert tief. Und ja, also du hast ja gerade gesagt, über 23 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, fast 5 Assists in den ersten 3 Spielen. Der Dreier fällt jetzt noch gar nicht so super tödlich mit unter 35%, deswegen auch nicht so effizient jetzt gerade. Aber insgesamt ist, glaube ich, gut zu sehen, dass er gut in die Saison gestartet ist und ja, dieser Rolle halt auch gerecht wird, in der er schon gesehen wurde, in der die Heat ihn ja jetzt auch brauchen, wie du gerade erklärt hast. Also ich habe ihn hier jetzt nicht mit drin, ich habe auch nicht über ihn nachgedacht, das ist jetzt niemand, wegen dem ich alleine einschalte, aber ich verstehe schon, warum du ihn hier genannt hast. Also meine Nummer 1 ist Zion Williamson, also Pelicans sind ohne ihn einfach überhaupt nicht sehenswert für mich, aber wenn der spielt, dann ziehe ich mir das auf jeden Fall rein. Es ist halt die Frage, wann er spielt, wie fit er dann sein wird und so weiter. Ich habe ja auch mit Torben ausführlich über ihn gesprochen in der Pelz-Preview. Ich habe ihn schon bei Duke gefeiert. Ich habe noch nie sowas gesehen, wie das, was er in seiner ersten Preseason abgerissen hat von einem NBA-Spieler. Und ich hoffe, das sehen wir nochmal. Aber selbst wenn nicht, also er war letzte Saison, ich hatte ihn, glaube ich, schon am Ende in meinem All-NBA-Second-Team drin, hier bei Jeden Tag NBA. Er ist einfach ein heftiger Spieler und auch eigentlich Must-See-TV, wenn fit.
Ja, schade, dass er so wenig fit ist. Also bei ihm ist es nicht so schwer, alle Spiele zu sehen, die er in seiner Karriere gemacht hat. Das könnte man sogar nochmal so nachholen an so einem Wochenende oder so.
Oh. Slander ist real. Also 85 Spiele hat er schon gemacht in 2 Saisons. Ja, das ist ungefähr die Hälfte, Spaß. Aber ja. Letzte Saison 61 Spiele von 72, das war schon okay.
Ja,
wenn er das halten
könnte. Aber jetzt halt schon wieder.
Jetzt
halt schon wieder verletzt.
Ja, definitiv.
Ja, ich mache mir schon Sorgen um ihn. Aber natürlich, wenn er spielt, super spektakulär.
Ja, definitiv. Hau deinen nächsten raus.
Mein nächster ist Evan Mobley.
Habe ich auch.
Auf 2?
Ich habe die nicht durchgerankt, aber ich habe ihn hier drin in der Top 5.
Ja, ich habe es auch eher so einfach aufgeschrieben. Hm. Also es hätte jetzt auch ein anderer da genannt werden können. Aber Evan Mobley, wir haben ja schon kurz über ihn geredet. Er hat halt ein krasses Skillset, er hat einen krassen Körper, er ist super vielseitig. Defensiv und offensiv vielleicht auch mit seinem Jumpshot, wenn der irgendwann mal ein bisschen fällt. Aber was er bisher gezeigt hat, ist halt schon vielversprechend. Und ich freue mich für die Cavs. Und ich hoffe, dass er eine krasse Saison spielt.
Ja, also wir haben ja auch die Cavs-Preview zusammen aufgenommen. Ich glaube, dem ist jetzt gerade nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde auch noch einen raushauen, über den wir auch schon gesprochen haben in der Preview. Und das war Cade Cunningham von den Detroit Pistons. Er hat bisher noch nicht gespielt. Aber sobald er spielt, da werden für mich Pistons-Spiele auch regelmäßig auf dem Plan stehen. Ich glaube, das ist auch eigentlich offensichtlich genug. Ich will einfach sehen, wie er sich macht. Er ist der First Pick. Er ist aus meiner Sicht der talentierteste Spieler dieser Class. Ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu. Ist ein smarter Spieler. Einigermaßen athletisch und kräftig auch. Hat einen geilen Wurf und so. Also ich hoffe, dass er bald zocken kann.
Ja, den First Pick will man sowieso mal super gerne sehen. Ja. Ne?
Es ist ein relativ obvious Pick hier.
Ja.
Dein nächster?
Also ich, wie gesagt, Cade Cunningham habe ich auch dabei und dann Jalen Green auch noch.
Mm, ja, den habe ich ja schon durch die Rockets abgedeckt, deswegen habe ich den nicht nochmal genannt.
Ja.
Ich habe noch Nikola Jokic mit reingenommen. Also ist halt ähnlich wie Curry oder ja auch LeBron. Also viele der Superstars sind einfach super sehenswert. Und Jokic ist da nochmal ganz besonders, weil er so ein spezielles Skillset hat und auch diese geilen Pässe einfach spielt. Also es macht einfach Bock, dem Typ zuzuschauen. Ich glaube, da wird niemand widersprechen. Und die Nuggets hätte ich sonst hier nicht drin. Oder hatte ich auch nicht drin.
Ja. Ja, ich hatte noch Anthony Edwards hier dabei genannt, aber ich würde einfach vielleicht nochmal einen anderen Spieler mit reinschmeißen und das ist Luka Doncic, weil ich den jetzt hier bei den League Pass Teams nicht dabei habe und Luka Doncic mich schon sehr interessiert, aber ich sage jetzt mal nicht mehr zu ihm, denn über die Dallas Mavericks wollen wir auch noch ein bisschen was reden.
Yes.
Etwas später.
Ja, mein letzter Spieler war LeBron, haben wir auch schon drüber gesprochen und deswegen würde ich sagen, wir sind durch. Wir nehmen jetzt gleich noch den Part 2 auf, wenn man so will. Da quatschen wir noch über die Extensions. Ich sag noch was zu den Phoenix Suns und dann noch über 2, 3 andere Teams, unter anderem über die Dallas Mavericks und falls es noch irgendwas einfällt, hier zu den ersten Tagen der NBA-Saison 2021-22. Diesen Part 2 gibt es dann aber nur für die Supporter. Ihr könnt gerne supporten, dann hört ihr alle Folgen unter steadyhq.com/jeden-tag-NBA. Ansonsten League Pass, wenn ihr all diese Spieler sehen wollt oder diese Teams, wenn euch das irgendwie heiß gemacht haben, ihr könnt es gerne erstmal für eine Woche ausprobieren unter on.nba.com/jeden-tag. Vielen Dank fürs Sponsoren dieser Folge an die NBA und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Leute.